Als Shevek und Takwa von der Bergtour zurückkamen, zogen sie in ein Doppelzimmer. In der Nähe des Instituts war zwar keins mehr frei, aber Takwa wusste von einem, das nicht allzu weit entfernt in einem alten Wohnheim am Nordende der Stadt lag. Um dieses Zimmer zu bekommen, gingen sie zur Blockverwalterin. Abenai war in ungefähr 200 örtliche Verwaltungsbezirke eingeteilt, die Blocks genannt wurden. Einer Linsenschleiferin, die zu Hause arbeitete und ihre drei kleinen Kinder bei sich hatte. Aus diesem Grund verwahrte sie die Verwaltungsakten im obersten Regal eines Kleiderschranks, damit die Kinder nicht an sie heran konnten. Sie stellte fest, dass das Zimmer tatsächlich als freistehend eingetragen war, woraufhin Shevek und Takwa es als bewohnt kennzeichneten, indem sie mit ihren Namen unterschrieben. Auch der Umzug war unkompliziert. Shevek brachte einen Karton voll Papier, seine Winterstiefel und die orangefarbene Decke mit. Takwa musste dreimal fahren. Einmal zum Bekleidungsmagazin des Distrikts, um für sie beide neue Anzüge zu holen, denn sie hatte das dunkle, aber deutliche Gefühl, dass dies für den Anfang ihrer Partnerschaft wichtig sei. Dann fuhr sie zu ihrem alten Wohnheim, einmal um ihre Kleider und Papiere zu holen und dann mit Shevek zusammen noch einmal, um eine Anzahl merkwürdiger Dinge zu holen. Kompliziert geformte, konzentrische Drahtgebilde, die sich, wenn sie von der Decke herabhingen, langsam nach innen bewegten und immer neue Gestalt annahmen. Sie hatte sie selbst aus Drahtresten und mit Werkzeugen aus dem Handwerksdepot hergestellt und nannte sie Okkupationen des unbewohnten Raums. Einer der beiden Stühle im Zimmer war wackelig, also brachten sie ihn zu einer Reparaturwerkstatt und holten sich einen neuen. Damit waren sie eingerichtet. Das neue Zimmer war sehr hoch und somit luftig und bot genügend Raum für die Okkupation. Das Wohnheim lag auf einem der niedrigen Hügel Abenais. Der Raum hatte ein Eckfenster, das die Nachmittagssonne einfing und einen Blick auf die Stadt mit ihren Straßen und Plätzen, Dächern und Parks und auf die Ebene dahinter gewährte. Die Intimität nach so langer Einsamkeit, diese unvermittelt über sie hereinbrechende Freude, stellte Sheveks und Takwas inneres Gleichgewicht auf eine harte Probe. In den ersten Dekaden schlug seine Stimmung oftmals plötzlich von himmelhoch jauchzendem Glück zu bedrückender Sorge um. Sie dagegen litt unter Gefühlsausbrüchen. Beide waren übersensibel und unerfahren. Während sie sich jedoch allmählich kennenlernten, legten sich diese Spannungen. Der sexuelle Heißhunger verwandelte sich in leidenschaftliche Sinnesfreuden. Ihre Sehnsucht nach Vereinigung erneuerte sich jeden Tag, weil sie jeden Tag aufs Neue erfüllt wurde. Es war Shevek jetzt klar, und er hätte es für töricht gehalten, etwas anderes anzunehmen, dass seine unglücklichen Jahre in dieser Stadt Teil seines gegenwärtigen großen Glücks waren, weil sie darauf zugeführt, ihn darauf vorbereitet hatten. Alles, was ihm zuvor geschehen war, war ein Teil dessen, was ihm jetzt widerfuhr. Takwa sah derartige dunkle Verkettungen von Wirkung, Ursache, Wirkung nicht, aber sie war ja auch keine Temporalphysikerin. Sie sah die Zeit auf naive Weise als einen vorgezeichneten Weg. Man schritt darauf weiter und kam irgendwo hin. Wenn man Glück hatte, gelangte man an ein Ziel, das die Mühe wert war. Als Shevek jedoch ihre Metapher nahm und in seine Begriffe fasste und ihr erklärte, wenn man Vergangenheit und Zukunft nicht durch Erinnerung und Planung zum Bestandteil der Gegenwart mache, gäbe es im menschlichen Sinne keinen Weg und kein Ziel, dann nickte sie, bevor er ausgesprochen hatte. »Genau«, sagte sie, »genau das habe ich in diesen letzten 4 Jahren getan. Es ist nicht alles glücklicher Zufall, nur zum Teil.« Sie war 23, ein halbes Jahr jünger als Shevek. Sie war in Angertal, einer Landwirtschaftskommune in Nordost, aufgewachsen. Es war ein abgelegener Ort und Takwa hatte, bevor sie zum Regionalinstitut ins untere Nordland kam, härter arbeiten müssen als die meisten jungen Anaresti, denn in Angertal gab es kaum genug Menschen, um alle anfallenden Arbeiten zu erledigen. Und der Ort war weder groß genug, noch innerhalb der allgemeinen Volkswirtschaft produktiv genug, um von den Computern der Abteil als vorrangig eingestuft zu werden. Also mussten sie sehen, wie sie allein zurechtkamen. Im Alter von 8 Jahren hatte Takwa nach 3 Schulstunden noch 3 Stunden täglich in der Mühle Stroh und Steine aus den Holumkörnern herausgesucht. Von ihrer praktischen Ausbildung als Kind hatte so gut wie nichts auf eine persönliche Entfaltung abgezielt. Selbst die Erziehung war Teil des Überlebenskampfes dieser Kommune. Zur Pflanz- und Erntezeit hatten alle über 10 und unter 60 Jahren auf den Feldern gearbeitet, jeden Tag. Mit 15 war sie für die Koordination der Arbeitspläne für die 400 von der Kommune Angertal beackerten Felder verantwortlich gewesen. Daneben hatte sie der Ernährungsspezialistin im Refektorium des Ortes bei der Zusammenstellung der Speisen geholfen. All das war durchaus nicht ungewöhnlich. Und Takwa fand auch nichts Besonderes daran, aber es hatte in gewisser Weise natürlich ihren Charakter und ihre Weltanschauung geformt. Scheweck war froh, dass auch er seinen Teil Kleckitsch abgeleistet hatte, denn Takwa hielt nicht viel von Leuten, die körperlicher Arbeit aus dem Weg gingen. »Sieh dir diesen Tinan an«, sagte sie, »er heult und jammert, weil er für 4 Dekaden zur Wurzelholumernte abgestellt worden ist. Er ist ja so zerbrechlich, man könnte fast meinen, er wäre ein Fischei. Hat er sich jemals die Hände schmutzig gemacht?« Besonders gutherzig war Takwa nicht, und außerdem geriet sie leicht in Rage. Sie hatte am Regionalinstitut im unteren Nordland Biologie studiert, mit so großem Erfolg, dass sie beschlossen hatte, am Zentralinstitut weiter zu studieren. Nach einem Jahr hatte man sie gebeten, einem neuen Syndikat beizutreten, das ein Labor zur Erforschung von Methoden einrichten wollte, mit denen der Bestand an essbaren Fischen in den 3 Meeren von Anaris vergrößert und verbessert werden konnte. Wenn sie nach ihrem Beruf gefragt wurde, antwortete sie: »Ich bin Fischgenetikerin.« Sie liebte ihre Arbeit, denn sie verband 2 Dinge miteinander, die sie sehr schätzte: präzise empirische Forschung und das spezifische Ziel der Steigerung und Verbesserung. Ohne eine solche Arbeit wäre sie nicht zufrieden gewesen. Aber auch das genügte ihr nicht, denn das meiste, was in Takwas Kopf vorging, hatte sehr wenig mit Fischgenetik zu tun. Ihre leidenschaftliche Sorge galt der Landschaft und den Lebewesen. Diese Sorge, oft unzureichend als Liebe zur Natur bezeichnet, schien Scheweck etwas weit Umfassenderes als Liebe zu sein. Es gibt Seelen, dachte er, deren Nabelschnur nicht durchgeschnitten wurde. Sie wurden nie vom Universum getrennt. Im Tod sehen sie keinen Feind, sondern sie freuen sich geradezu darauf zu verfaulen und sich in Humus zu verwandeln, damit neues Leben aus ihm wächst. Es war seltsam zuzusehen, wie Takwa ein Blatt in die Hand nahm. Oder einen Stein. Sie wurde ein Teil von ihm und er von ihr. Sie zeigte Scheweck die Meerwassertanks im Forschungslabor. 50 oder noch mehr Fischarten, große und kleine, bunte und unscheinbare, elegante und unförmige. Er war fasziniert und empfand so etwas wie Ehrfurcht. In den 3 Meeren von Anaris wimmelte es von tierischem Leben, während das Land öde und leer war. Da diese Meere seit mehreren Millionen Jahren nicht mehr miteinander verbunden waren, hatte die Entwicklung ihrer Lebensform jeweils einen eigenen Evolutionskurs genommen. Ihre Vielzahl war verwirrend. Scheweck hätte nie gedacht, dass sich das Leben so ungezügelt, so überreichlich vermehren könnte, dass dieser Reichtum vielleicht sogar die wesentlichste Eigenschaft des Lebens war. Die Pflanzen an Land gediehen auf ihre karge, dürre Art recht gut. Alle Tiere jedoch, die es mit der Lungenatmung versuchten, hatten spätestens wieder aufgeben müssen, als der Planet in eine Periode mit staubigem und trockenem Klima eintrat. Außer den Bakterien, besonders den Lithophagenarten, überlebten nur ein paar hundert Wurm- und Krebsarten. Der Mensch versuchte sich behutsam und unter Risiken dieser eng begrenzten Ökologie anzupassen. Wenn er in Maßen fischte und wenn er den Boden unter Verwendung organischen Düngers beackerte, gelang es ihm. Doch andere Lebewesen konnten sich nicht anpassen. Für Pflanzenfresser gab es kein Gras, für Fleischfresser keine Pflanzenfresser. Es gab keine Insekten, die blühende Pflanzen befruchteten. Die importierten Obstbäume wurden mit der Hand befruchtet. Die Siedler verzichteten darauf, von Urras Tiere herüberzuholen, um das labile Gleichgewicht des Lebens nicht zu gefährden. Sie waren die einzigen, die kamen, und zwar innerlich wie äußerlich so gründlich gereinigt, dass sie nur ein Minimum ihrer persönlichen Fauna und Flora mitbrachten. Nicht einmal ein Floh war nach Anaris gelangt. »Ich mag die Meeresbiologie«, sagte Takwa zu Scheweck, als sie vor den Fischtanks standen, »weil sie so komplex ist wie ein dicht verwobenes Netz. Dieser Fisch frisst jenen Fisch, der wiederum frisst Fischbrut, die Fischbrut frisst Wimperntierchen, die Wimperntierchen fressen Bakterien und das Ganze wieder von vorn. Auf dem Land gibt es nur 3 Stämme, allesamt nicht Chordata, wenn man den Menschen nicht mitrechnet. Biologisch gesehen eine merkwürdige Situation. Wir Anaresti sind unnatürlich isoliert. Auf der alten Welt gibt es 18 Stämme von Landtieren. Es gibt Klassen, wie etwa die Insekten, die so viele Arten haben, dass sie sie nicht zählen können. Und einige dieser Arten umfassen Milliarden von Individuen. Stell dir mal vor, überall, wo du hinsiehst, Tiere, Lebewesen, die Erde und Luft mit dir teilen. Wir würden uns um so viel mehr als ein Teil fühlen. Ihr Blick folgte einem kleinen blauen Fisch, der seine kurvenreiche Bahn durch den trübe beleuchteten Tank zog. Scheveck folgte aufmerksam der Bahn ihrer Gedanken. Er ging lange zwischen den Tanks umher und kam immer wieder zusammen mit ihr zum Labor und zu den Aquarien zurück. Angesichts dieser kleinen fremden Lebewesen, der Existenz von Geschöpfen, für die die Gegenwart ewig ist, von Geschöpfen, die sich dem Menschen gegenüber nicht zu erklären, ihre Natur nicht zu rechtfertigen brauchen, verlor er seine Arroganz als Physiker. Die meisten Anaresti arbeiteten pro Tag 5 bis 7 Stunden, bei 2 bis 4 freien Tagen pro Dekade. Die Einzelheiten wie Einteilung, Pünktlichkeit, welche Tage frei waren und so weiter, wurden zwischen dem Einzelnen und einer Arbeitsgruppe oder seinem Syndikat und dem Koordinationssyndikat auf der Basis effektivster Kooperation ausgehandelt. Takwa führte ihre eigenen Forschungsprojekte durch, aber die Arbeit und die Fische stellten auch ihre eigenen Ansprüche. Sie war jeden Tag 2 bis 10 Stunden im Labor, ohne einen einzigen freien Tag. Scheveck hatte jetzt 2 Lehraufträge, ein Seminar in fortgeschrittener Mathematik in einem Lernzentrum und ein 2. am Institut. Beide Veranstaltungen lagen am Vormittag, so dass er mittags wieder zu Hause war. Dann war Takwa gewöhnlich noch nicht da. Im Gebäude war es sehr still. Die Sonne schien noch nicht durch das Doppelfenster, das nach Süden und Westen über die Stadt und die Ebene hinausblickte. Das Zimmer war kühl und schattig. Die zarten, konzentrischen Mobiles, die in verschiedenen Höhen von der Decke herabhingen, bewegten sich lautlos mit introvertierter Präzision, das Mysterium der Körperorgane oder der menschlichen Denkprozesse. Scheveck setzte sich an den Tisch am Fenster und begann zu arbeiten. Las, machte sich Notizen oder stellte Berechnungen an. Allmählich kam dann das Sonnenlicht ins Zimmer, wanderte über die Papiere auf dem Tisch, über seine Hände auf den Papieren und füllte den Raum mit seinen Strahlen. Und er arbeitete. Die falschen Ansätze und sinnlosen Versuche der vergangenen Jahre erwiesen sich als Grundlagen, Fundamente, im Dunkeln gelegt, aber gut gelegt. Auf diesen baute er nun methodisch und sorgfältig auf. Mit einer Geschicklichkeit und Sicherheit, die nicht aus ihm selbst zu kommen schien, sondern aus einem Wissen, das ihn als Vehikel benutzte. Er schuf die schöne, stabile Struktur der Grundregeln der Simultanität. Für Takwa, wie für jeden Menschen, der zum Gefährten eines schöpferischen Geistes wird, war dies nicht immer leicht. Obwohl ihre Existenz an sich für Scheveck wichtig und notwendig war, konnte ihre Gegenwart für ihn auch eine unerwünschte Ablenkung sein. Daher ging sie nicht gern früh nach Hause, denn oft, wenn sie heimkam, hörte er auf zu arbeiten und das hielt sie für falsch. Später, wenn im mittleren Alter das Interesse aneinander etwas abgeflaut war, konnte er sie ignorieren. Aber jetzt, mit 24 Jahren, nicht. Deswegen richtete sie ihre Arbeit im Labor so ein, dass sie erst am späten Nachmittag nach Hause kam. Dies war allerdings auch keine optimale Lösung, denn sie musste sich um ihn kümmern. An den Tagen, an denen er keine Seminare gab, saß er, wenn sie nach Hause kam, möglicherweise schon seit 6 oder 8 Stunden am Schreibtisch. Wenn er dann aufstand, schwankte er vor Erschöpfung, seine Hände zitterten und er redete unzusammenhängendes Zeug. Die Beanspruchung, die ein schöpferischer Geist seinen Trägern zumutet, ist hart. Er zerstört diese mit der Zeit, verwirft sie schließlich und sucht sich neue. Für Takwa aber gab es keinen Ersatzmann, und wenn sie sah, wie hart Scheveck beansprucht wurde, protestierte sie energisch. Am liebsten hätte sie, wie Odos Ehemann Asieo, einmal ausgerufen, »Um Gottes Willen, Mädchen, kannst du der Wahrheit nicht in kleinen Schritten dienen?« Nur dass hier Takwa das Mädchen war und keinen Gott kannte. Sie unterhielten sich, gingen spazieren oder in die Bäder und anschließend zum gemeinsamen Abendessen ins Institut. Nach dem Abendessen besuchten sie manchmal Versammlungen oder ein Konzert. Oder sie trafen sich mit ihren Freunden, Bedab, Salas und deren Kreis, Desa und den anderen vom Institut. Takwas Kollegen und Freunden. Die Versammlung und Freunde waren für sie jedoch nur am Rande wichtig. Sie benötigten keine soziale Einbindung, ihre Partnerschaft reichte ihnen völlig und diese Tatsache konnten sie nicht verbergen. Doch das schien die anderen nicht zu kränken, im Gegenteil. Bedab, Salas, Desa und die übrigen kamen zu ihnen wie durstige Menschen zu einer frischen Quelle. Die anderen waren für sie nur am Rande wichtig, sie selbst waren für die anderen jedoch zentral. Dabei taten sie gar nicht viel. Sie waren nicht gütiger als andere Menschen, sie waren auch keine brillanten Gesprächspartner. Und trotzdem liebten die Freunde sie, verließen sich auf sie und brachten ihnen immer wieder Geschenke. Die kleinen Gaben, die bei den Menschen zirkulierten, die zugleich nichts und alles besaßen. Ein handgestricktes Halstuch, ein mit Granaten besetzter Granitbrocken, eine selbstgemachte Vase aus der Werkstatt der Töpfereiföderation, ein Gedicht über die Liebe, ein Satz geschnitzter Holzknöpfe, eine Muschel aus dem Soruba-Meer. Diese Geschenke gaben sie Takwa und sagten, hier, Chef kann das vielleicht als Briefbeschwerer benutzen. Oder sie gaben sie Chevek mit den Worten, hier, vielleicht gefällt Tak diese Farbe. Durch diese Gaben versuchten sie zu teilen, was Chevek und Takwa miteinander teilten. Es zu feiern, es zu preisen. Es war ein sehr langer Sommer, warm und strahlend. Der Sommer des 160. Jahres der Besiedlung von Anaris. Reiche Regenfälle im Frühling hatten die Ebenen von Abenai grün werden lassen und den Staub gebunden, so dass die Luft außergewöhnlich klar wurde. Am Tag war die Sonne warm, bei Nacht leuchteten die Sterne zu Tausenden. Wenn der Mond am Himmel stand, konnte man unter den schneeweißen Wolkenwirbeln deutlich die Küstenlinien seiner Kontinente erkennen. »Warum sieht er nur so schön aus?«, fragte Takwa, die im Dunkeln neben Chevek unter der orangenen farbenen Decke lag. Über ihnen hing lautlos die Okkupation des unbewohnten Raums. Vor dem Fenster hing strahlend hell der Mond. »Obwohl wir wissen, dass es ein Planet genau wie dieser hier ist, nur mit einem besseren Klima und schlechteren Menschen, obwohl wir wissen, dass sie dort oben alle Proprietarier sind und Kriege führen und Gesetze machen und essen, während andere verhungern, und überhaupt alle älter werden und Pech haben und Rheuma in den Knien und Hühneraugen auf den Zehen, genau wie die Leute hier. Obwohl wir das alles wissen, warum wirkt er trotzdem so wunderschön, als müsste das Leben dort ganz und gar glücklich sein? Ich kann mir nicht diesen Glanz ansehen und mir vorstellen, dass ein hässlicher kleiner Mann mit speckigen Manschetten und einem schrumpfenden Verstand wie Sabul da oben lebt. Ich kann es einfach nicht. Ihre nackten Arme und Oberkörper waren in Mondlicht getaucht. Der feine, leichte Flaum auf Takwas Gesicht bildete eine schimmernde Aureole um ihre Züge. Ihre Haare und die Schatten waren ganz schwarz. Chevek berührte ihren Silberarm mit einer Silberhand und staunte über die Wärme der Berührung in diesem kalten Licht. »Wenn du irgendetwas als Ganzes siehst«, antwortete er, »erscheint es dir immer wunderschön. Planeten, das Leben der Menschen. Aus der Nähe aber besteht die Welt nur aus Schmutz und Steinen. Und das Leben ist anstrengend. Tag für Tag wirst du müde. Du verlierst das Gesamtbild aus den Augen. Du brauchst Distanz, eine Pause. Um zu sehen, wie schön die Erde ist, musst du sie als Mond sehen. Um zu sehen, wie schön das Leben ist, musst du es vom Tod aus betrachten. Das trifft auf Uras sicher zu. Soll es dort oben bleiben und unser Mond sein, ich kann darauf verzichten. Aber ich werde mich nicht auf einen Grabstein stellen, auf das Leben herunterblicken und »Oh, wie schön« sagen. Ich will das Ganze sehen, jetzt, hier, während ich mittendrin bin. Auf die Ewigkeit pfeife ich. Mit Ewigkeit hat das nichts zu tun, Chevek grinste, ein magerer, behaarter Mann aus Silber und Schatten. Um das Leben als Ganzes zu sehen, musst du nur an die Sterblichkeit denken. Ich werde sterben, du wirst sterben. Wie könnten wir sonst einander lieben? Die Sonne verbrennt, wie könnte sie sonst scheinen? Ach, du und dein Gerede, du und deine verdammte Philosophie. Gerede? Das ist kein Gerede. Das hat nichts mit Verstand zu tun. Nur mit der Berührung der Hand. Ich berühre das Ganze, ich halte es. Was ist Mondlicht? Was ist Takwa? Wie kann ich mich vor dem Tod fürchten, wenn ich das Ganze in der Hand halte, wenn ich das Licht in meinen Händen halte? Sei nicht so proprietarisch, murmelte Takwa. Nicht weinen, Herz. Ich weine nicht, du weinst. Das sind deine Tränen. Ich friere, das Mondlicht ist kalt. Leg dich hin. Ein Zittern rann durch seinen Körper, als sie ihn in die Arme nahm. Ich fürchte mich, Takwa, flüsterte er. Bruder, Liebster, schsch. In jener Nacht, in vielen Nächten, schliefen sie einer in des anderen Armen.